Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Ich so, Ruth, ich muss bis Samstag singen können. Kriegen wir das irgendwie hin? Dann meinst du, naja, komm mal vorbei.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Und dann meinte sie, hier, sing mal die Tonleiter. Ah, es geht ja ganz gut. Na, was willst du singen? Ich so, Poggy und Bess. Und sie so, geht's noch? Ich so, das will ich, das kann ich, da kann ich den Text.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Dann machen wir das jetzt einfach, ne?
Ja.
Ich drücke jetzt drauf und es funktioniert. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Das ist Nana Spier. Wir kennen sie vor allem als Synchronsprecherin, zum Beispiel als Feststimme von Sarah Michelle Gellar als Buffy. Außerdem spricht sie unter anderem Claire Danes, Drew Barrymore, Liv Tyler und Winona Ryder. Aber sie macht noch viel, viel mehr. Nana textet Dialogbücher, führt im Synchron Regie, liest diverse Hörbücher und managt nebenbei noch die Familie. Und es gab eine Rolle, die sie unbedingt sprechen wollte. Freude. Im Film Alles steht Kopf. Um sie zu bekommen, hat sie so schnell gesprochen, dass sie sich dabei die Zunge blutig gebissen hat.
Du hast dir einen Sekt gewünscht.
Ja, sagen wir, es ist ein Kava.
Ja, ein Kava.
Sekt klingt so profan. Ja. Nein, das ist wirklich was ganz, was Tolles. Darf ich Werbung machen?
Du darfst.
Also ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Also Ilopart, würde ich sagen. Der ist ein Spanier.
Ja.
Aus unserem Lieblingsladen Mitte Meer.
Mhm.
Und da gab es eine Verkostung am, ich glaube, zweiten Weihnachtsfeiertag.
Mhm.
Ideal. Und da sind wir schön hingedackelt und da haben wir uns verkosten lassen. Und ich hatte noch nie, also ich trinke noch nicht so lange Alkohol, muss ich dazu sagen, erst seit 3,5 Jahren. Das hatte ich noch nie. Das habe ich getrunken im Mund und da ist es explodiert und es war so toll, dass das jetzt mein Lieblingsgetränk ist.
Sehr gut. Magst du den aufmachen, soll ich
den
aufmachen?
Nein, bitteschön. Ich mache nur alles kaputt.
Ich glaube, ich
Nein,
auch.
Nein, und den gibt es in drei Formen und das ist mir der liebste. Den gibt es natürlich auch in pink und natürlich wollte ich zuerst den pinken haben, aber der hier ist viel, viel besser.
Okay.
Und zwar, boah, ich habe es ein bisschen vergessen, aber ich glaube, es hat was mit der Reife im Fass zu tun, dass der anders gereift wird als andere und deshalb ist der besonders, der ist halt, du wirst es gleich merken, wenn du was mittrinkst, der blubbert derartig. Vielen ist es dann zu viel, die sagen, aber für mich ist es das genau, was ich erwarte. Und die Frau Stöpel hat mich ja in das Alkoholtrinken eingeführt. Und mit der Frau Stöpel war ich den ersten Alkohol trinken und das war Champagner. Das war auch schon sehr, sehr toll.
Ja,
gar keine Frage. Und ich hatte richtig schöne kleine rote Öhrchen. Aber ich finde den noch besser.
Wie kam es denn zu dem vor 3,5 Jahren dann Anfang, beziehungsweise davor?
Vorher habe ich militant gar keinen Alkohol getrunken. Das hat sich halt einfach so ergeben, familiär bedingt. Habe ich gesagt, nö, ich trinke mal keinen Alkohol. Und naja, dann hat sich einiges in meinem Leben verändert. Und die Veränderung war so, bam!
Und es
Okay, überall, aber...
Ist egal.
Siehst du, ich hatte noch gesagt, das ist so
Ja, total.
Okay, toll.
Ich gieße das jetzt einfach
Der
hier Karma ein.
Der Karma hat das Handy ruiniert.
Nee, ach, das ist ja eine Hülle.
Ja, zum
das
Glück.
Das ist ja gerade sogar ein Feuerwehrschlauch, also wenn da jetzt irgendwie Wasser reinkäme.
Zum Glück.
Also,
wie gesagt, es hat sich etwas ergeben, dass ich dachte, so, und das ist der Moment, dass ich mal was begießen möchte.
Okay.
Dann habe ich die Stöpel angerufen, ob sie das mit dem begießen will. Dann weiß ich, ja, darauf warte ich schon
Und dann
so
natürlich
lange.
Champagner.
Ja, willst du das erstmal sauber machen?
Ich hole das mal.
Darf ich mir kurz dein Handy angucken, ob es was...
Ja, du kannst mir fragen,
Nein, aber es ist wirklich nichts passiert. Krass, okay. Da bin ich aber froh.
Es passiert mir anscheinend in jeder Episode, dass ich einmal raus muss. Das ist
Ach so?
Ja, das...
okay.
So. Alles klar. Lass uns mal anstoßen und den trinken. Ich
das sind sehr hübsche Gläser übrigens.
Ja, die habe ich von
da
draußen mitgebracht.
Da kann man Frauen erfreuen mit. Herrlich. Um es mal eben zu beschreiben. Also am Klang habt ihr gehört, es ist nicht ganz so kristallin, wie man meint. Ah doch, jetzt gehört. Doch, schön. Aber es hat so, wie heißt das, wenn man das so diese tollen alten...
Boah.
Das hat, also könnt ihr euch vorstellen, Omi plus ein bisschen mehr.
Genau. Und das Ganze ist sogar einfach... Wenn man desillusionieren will, ist nur Ikea.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich wollte es nicht sagen.
Nee, das ist Ikea. Weil bei uns einfach Sektgläser und Weingläser immer kaputt gehen.
Ja.
Immer, egal ja, von welcher die Firma die sind. Und die sind einfach dick genug, dass sie tatsächlich bis jetzt überlebt haben. So. Okay. Der ist sehr lecker und der ist auch trocken, ne?
Ich habe keine Ahnung. Ich ja, ist trocken. Also ja. Der ist so, wie er ist.
Ah. Deshalb bin
ich habe ja nicht gesagt, dass ich mich auskenne. Ich sage ja nur, dass ich Alkohol jetzt trinke.
Ah, nee, der ist echt gut. Ich habe mit Julia ja auch dann Champagner getrunken.
Ja,
das war sehr gut.
Das habe ich wohl auf dem Foto gesehen. Ja, ich hatte dann auch kurz überlegt, weil auf Rosa stehe ich natürlich auch sehr.
Ja.
Aber dann dachte ich, nein.
Man muss was anderes
nein,
trinken.
Nein, man muss was anderes trinken. Und den habe ich sehr, sehr gern. Toll.
Sehr
so,
gut.
Ja, das zu meinem Tag. Also mein Tag war gut. Wir haben brav gearbeitet. Ich war schneller. Dann habe ich noch andere Dinge erledigen können. Insofern, ich hatte einen sehr erfolgreichen Tag. Und dann habe ich das Motivationsschreiben, ich kann es nicht mehr aussprechen, Motivationsschreiben meines Sohnes korrigiert.
Oh, wofür muss er motiviert sein?
Der muss motiviert sein für den nächsten Studiengang, den er sich einverleiben will. Und da haben wir drüber gesprochen. Das war lustig.
Sehr gut. Du hast zwei Kinder, oder?
Ich habe zwei Kinder. Der Große wird, ich hoffe, ich sage jetzt Falsches, Jahrgang 96, dann wird er 23, ne?
Mhm.
Ja, der wird 23. Stimmt doch, oder? 96? Nee, 22?
22.
Ah, er wird 22, siehst du. Und die Helene ist gerade 18 geworden.
Mhm. Sehr schön.
Ja.
Und?
Ich bin heute ohne Hund.
Ja, das habe ich mich gewundert.
Ja, weil ich hätte heute einen zweiten Hund mitgebracht, weil wir haben gerade einen Gasthund, den von Marco Ammer aus hier, Texte von gestern. Und da dachte ich, ich lasse sie mal beide zu Hause.
Aber die sind nicht allein.
Nein, die sind nicht allein. Ja, die Helene ist zu Hause.
Wie ist es denn mit Kindern? Und dann arbeitest du ja so sehr, sehr, sehr viel. Also du bist ja nicht nur Schauspielerin und sprichst, sondern machst auch noch Regie.
Genau. Und ja, wie ist das? Also wenn ich jetzt sozusagen eine Mutterbewerbung schreiben müsste, würde ich das versuchen dann wahrscheinlich zu verheimlichen, dass ich so viel gearbeitet habe. Aber es ging halt auch nicht anders. Also und dafür ist mein Job tatsächlich perfekt gewesen. Also als ich den Samuel bekommen habe, da habe ich ja sogar noch Fernsehen gemacht. Das ging auch, war aber tatsächlich mühsam, wenn du dann zum Landarzt hochgekarrt bist mit dem Auto, mit dem Kind und einem Hund im Auto, da hatte ich ja noch auch schon einen Hund, das war schon sehr aufwendig und ich hatte halt für mich so entschieden, als ich wusste, ich bin schwanger, okay, dann spiele ich jetzt erstmal nicht Theater mehr, weil ich bin ja auch aus einer Theaterfamilie und was mich tatsächlich am meisten genervt hat, war, dass die Mami abends nicht so viel da war. Mhm. Also tagsüber hat mich ja nicht gestört, weil da war Schule, Kindergarten, bla bla bla, aber abends wäre ich schon gerne nicht so oft mit einem Babysitter oder mit einer Kinderfrau gewesen. Da hätte ich das schön gewonnen. Deshalb habe ich für mich entschieden, ich gucke halt, dass ich mit Synchron und Fernsehen irgendwie so hinkomme, dass ich nicht so viel weg bin und habe dann halt beim Sprechen einfach angesagt, ich kann nur von 9 bis 15 Uhr oder 12.30 Uhr. Und je älter die wurden, desto mehr habe ich das ausgebaut. Und irgendwann neigt man natürlich auch wie in allem zur Übertreibung und habe zu viel gearbeitet. Also rückblickend würde ich sagen, ich hätte gut die Hälfte arbeiten können und hätte halt ein bisschen kleiner gewohnt und hätte halt meine Kinder mehr gesehen. Das war schon...
Ich habe jetzt gerade überlegt, ob die Frage überhaupt so gerechtfertigt ist, beziehungsweise kriegst du diese Frage oft, denn ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Mann, jetzt hatte ich ja immer gleichmäßig Frauen und Männer, ich habe glaube ich noch nie einen Mann gefragt, wie das ist mit Kindern
und Job. Ja gut, das ist halt am Anfang die Nahrungskette, da ist man natürlich diejenige, die beim Stillen natürlich zu Hause ist und keine Ahnung, also ich sehe das jetzt nicht als unangenehme Frage, aber sie kommt tatsächlich nicht so oft, das liegt aber daran, dass ich einfach nicht oft interviewt werde. Also von daher, wenn ich so oft interviewt wäre, wie andere Kollegen würden die das, nein, keine Ahnung. Nein, also meine Kinder kennen nichts anderes. Insofern, was soll man machen als Freiberufler? Also es gibt einfach nicht andere Möglichkeiten. Und ich war dann tatsächlich auch viel abends weg, was ich nicht wollte, weil einfach manchmal halt Produktionen abends sind. Aber ich glaube, summa summarum haben wir es ganz gut hingekriegt.
Ja. Du hast schon gesagt, du kommst aus einer Theaterfamilie.
Ja.
Ich habe versucht, das Ganze Geflecht zu verstehen und bin ehrlich gesagt gescheitert.
Das passiert allen. Ich kann es aber ganz einfach erklären.
Ja, sehr gerne.
Meine Mutter ist Schauspielerin, mhm. die Almut Eggert. Die hat geheiratet in sehr jungen Jahren den Wolfgang Spier, mhm. was sozusagen dann passlich aufgenommen wurde in einen Doppelnamen Almut Spier Eggert. So, mhm. da gab es meine Schwester. Und die haben dann hübsch gelebt irgendwie, kurze Zeit als Familie und dann noch mhm. als Freunde. Und dann 11 Jahre später tauchte ich nun auf, unehelich von meinem verstorbenen Papa Horst Böning. Mhm. Und wie das so Anfang der 70er ist, kommt dann natürlich der Gedanke, unehelich kommt ja meist nicht so richtig gut. Das ist alles noch so ein bisschen, was machen wir denn jetzt, wie soll denn das Kind heißen? Und da der Wolfgang und die Mama wirklich noch richtig gut befreundet waren, mhm. war Wolfgang tatsächlich auch derjenige, der als erstes am, wie sagt man, das ist nicht das Krankenbett, sondern es ist
Geburtsbett?
Geburtsbett, keine das? Ahnung. Also er kam an die Krippe, wo ich lag und hat gesagt, naja, wie soll sie denn jetzt heißen? Und dann meinte meine Mutter irgendwie, naja, Nana Böning, so hieß mein Vater. Und dann meinte Wolfgang so, geht denn das? Dann müsste er ja irgendwie Sorgerecht und bla bla bla. Und dann meinte sie, ja stimmt, da hat sie gar nicht so drüber nachgedacht. Naja, warum nennst du sie denn nicht wie Tini? Du heißt doch auch noch Spier-Eggert. Und dann hat sie gesagt, naja, hättest du denn damit ein Problem? Und dann hat er gesagt, naja, wenn ich dafür nichts zahlen muss, kann sie natürlich meinen Namen haben. Konnte ja keiner ahnen, dass ich sozusagen auch irgendwann in diese Berufsrichtung gehe, weil natürlich, wenn du den Namen Spier liest, gehst du erstmal per se davon aus, dass ich da irgendwie genetisch mit im Korb bin. Aber bin ich nicht. Ich habe lediglich den Namen, den ich wirklich sehr, sehr gerne trage. Und ich habe mich immer gut mit Wolfgang verstanden. Und ich habe mich aber auch gut mit meinem Papa verstanden. Ja. Und meine Schwester hatte damals tatsächlich, als ich dann entschied, auch Schauspielerin zu werden, hat sie kurz mal so einen Einwand geäußert, dass sie das nicht so geil findet. Und ich soll mich doch mal anders nennen. Und dann habe ich gesagt, aber wie denn? Ich habe ja nur den einen Nachnamen. Fällt mir jetzt irgendwie ein bisschen schwer. Ich würde dann doch mal so heißen bleiben. Und ja, so ist das. Und es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also ich habe schon verschiedenste Reden angefangen, auch vor allem, also ich weiß nicht, war es die Trauerfeier? Ich weiß es gar nicht mehr genau, oder war es, ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall auf einer großen Gesellschaft, wo wirklich viele Leute da waren, meine ich so, wo ich euch alle beisammen habe, kann ich ja mal versuchen, das aufzuklären. Dann haben sie mich alle angeguckt und haben gesagt, okay, ich lasse es, ist egal. Okay. Wir lassen einfach so, wie es jetzt ist. Ja. Also, und es ist ja auch im Endeffekt egal. Also,
ja, ja, klar.
Lustig ist es nur immer, dass ich ganz oft dann auch so dieses, ach, du hast ja das komödiantische Talent deines Vaters geerbt. Und ich dann immer so, ah, sie kennen meinen Vater. Und so lustig war er gar nicht. Also, insofern, ja, aber wir sind halt dann doch irgendwie Familie.
Hm. Und ich habe irgendwie gesehen, deine Oma war doch aber auch schon Schauspielerin.
Ja, meine Oma war auch schon Schauspielerin, aber nicht so richtig lang. Das war ja sozusagen in der Zeit, wo sie groß geworden ist, alles nicht so einfach mit der Frau und selbstständig. Und Bühne hatte dann tatsächlich immer so ein bisschen was. Aber sie wollte das unbedingt und dann wurde sie aber ganz, ganz schnell schwanger.
Okay.
Also ähnlich schnell wie ich. Mhm. Auch so, glaube ich, nach 4 Wochen. Und sie hat das dann aufgegeben mit der Schauspielerei und ich habe es halt weitergemacht.
Okay. ist es denn dann, also hattest du einen anderen Wunsch mal vorher was zu machen? Oder ist das denn
so, ich wollte was ganz anderes machen. Okay. Ich habe eigentlich immer gesagt, auf keinen Fall werde ich Schauspielerin. Also ganz, ganz früh, also mit 10 habe ich gesagt, ich heirate einen Millionär und dann muss ich überhaupt nicht arbeiten. Das wäre mir das Liebste gewesen. Das hat meiner Oma gar nicht gefallen. Die war richtig sauer, als ich das irgendwann mal gesagt habe. Dann bin ich aber ja so ein Pferdemädchen. Also ich war mehr im Reitstall als in der Schule und ich habe mal ganz lange bei Mövenpick gearbeitet, in der Eisboutique am, wie heißt das, Breitscheidplatz. Mhm. Und die fanden mich da irgendwie total nett und ich fand dieses Arbeiten so geil und hatte dann so viel Verantwortung und Schule war null mein Ding. Also es war immer Quälerei und habe dann so gemerkt, ach nee, dass du hier mit dem Arbeiten und Geld verdienen, das finde ich alles super. Und dann wurde ich 18 und durfte selber entscheiden und habe tatsächlich die Schule geschmissen und bin dahin und habe gesagt, so, ich kündige hiermit und habe aber schon einen Ausbildungsvertrag im Palasshotel gehabt für Hotelfachfrau, weil ich ein Ponyhotel aufmachen wollte. Weil ich dachte, das wäre mein absoluter Traum. Und dann habe ich die Schule geschmissen, dann habe ich eine Woche, bevor ich meine Ausbildung hätte anfangen sollen, eine Aufnahmeprüfung an der HDK gehabt, durch Zufall tatsächlich. Und habe dann gesagt, die Welt scheint mir was anderes vorher bestimmt zu haben als Pferdekacke. Und habe dann tatsächlich entschieden, das doch erstmal mit der Schauspielerei zu probieren. Das war aber mehr eine Trotzreaktion. Das war, also ich bin ja Widder und ich bin ein sehr markanter Widder. Und der Trotz gehört da ganz, ganz groß in vorderster Front.
Du hast 5 Tage vor mir Geburtstag.
Ja, also mein Trotz sitzt an der ARD und nicht im ZDF. Und ich war so sauer, dass sie mich bei der HDK nicht genommen haben, weil die mein Leben so durcheinander gebracht haben, dass ich gedacht habe, so, jetzt erst recht, jetzt zeige ich es euch. Ja, und dann war das gegessen mit Schule und mit Hotelfachfrau.
Aber das heißt, du bist durch Zufall zu einem zu der Bewerbung kommen, dort haben sie dich nicht genommen und deswegen genau. Hast du es gemacht.
Es war wirklich wie Fame. Also das war, es ist wirklich eine geile Geschichte. Ich habe immer getanzt im Ballettzentrum und das war auch wirklich genau mein Ding. Ich fand es super. Meine Freundin Martina damals, die hatte sich beworben bei der HDK für die erste Musical-Abteilung, die es da aufgemacht werden sollte. Und wir hatten so eine Steppnummer zusammen und dann hat sie mich gesagt, du, ich muss da Samstag hin, ich habe so Schiss, kannst du nicht mitkommen? Ich, gerade frisch die Schule geschmissen, hatte wirklich ein Selbstbewusstsein, völlig übertrieben hier oben. Ja, natürlich, gar kein Problem. Und dann sind wir dahin und dann waren da natürlich lauter kleine Hasen, die alle total Schiss hatten und alles war total nervös. Und ich dachte immer, was habt ihr Hungerhaken denn hier für ein Problem? Und hatte wirklich eine Kodderschnauze. Und dann bin ich dahin und da gab es ein Problem mit dem Pianisten, weil du hast ja immer einen, mit dem du dich einspielen kannst. Und da gab es eben zwei und da gab es eine Drehung, keine Ahnung, weil einer weg musste. Auf jeden Fall, sie hätte keine Zeit gehabt, sich einzusingen mit dem. Und dann hat sie gesagt, na, geh bitte da hoch und klär das für mich. Ich kann da jetzt nicht hochgehen. Und ich so, kein Problem. Und dann habe ich gewartet, bis die eine Dame raus war. Habe ich so geklopft, so, hallo, Entschuldigung, ich muss hier kurz was klären. Und wer sind Sie denn? Und meine ich so, ich will hier gar nichts. Folgendes Problem, kann ich kurz mit dem Pianisten sprechen? Die hatten das aber untereinander schon geklärt und es war irgendwie so, dass dann wieder sie keine Zeit gehabt hätte, weil die sozusagen verkehrt getauscht haben. Nein, du musst da hochgehen, du musst denen das unbedingt sagen. Ich so, oh, ich gehe denen, glaube ich, mehr mächtig auf den Keks, aber okay, ich mache das für dich. Ich wieder klopfe und klopfe. Ich so, ha, Entschuldigung, ich schon wieder. Was wollen Sie denn? Und ich so, egal. Dann haben wir das hingekriegt und dann war sie endlich dran und dann hat sie das gemacht und dann saß ich vor der Tür und dann ging die Tür auf und meinte, die wollen dich sehen. Ich so, wie, die wollen mich sehen? Ja, die wollen dich sehen. Dann bin ich da rein, ich so, hallo, guten Tag. Ja, sie sind uns aufgefallen. Ich so, ja, negativ wahrscheinlich, es tut mir sehr leid. Ich wollte hier auch gar nicht nerven. Wollen Sie sich bei uns bewerben? Können Sie singen? Ich so, nee. Können Sie tanzen? Ich so, ja, tanzen kriege ich gerade noch hin, aber das ist, ja, nein. Ja, also Sie könnten sich das vorstellen und ich sei so ein interessanter Typ und bla bla bla. Sie würden mir bis nächsten Samstag Zeit geben, mich zu bewerben und ich könnte ja dann mal gucken, ob ich das wollte. Und okay. Ich hatte tatsächlich, ich bin Leroy, ich bin die Berliner Leroy-Frau, so geil, sie wollen mich. Dann habe ich das gemacht und habe meine Tante hier, die Ruth, die Schwester vom Wolfgang Spier angerufen, die war Gesangslehrerin. Ich so, Ruth, ich muss bis Samstag singen können, kriegen wir das irgendwie hin? Dann meinte sie, naja, komm mal vorbei. Und dann bin ich dahin und dann meinte sie, hier, sing mal die Tonleiter. Und, ah, es geht ja ganz gut, na, was willst du singen? Ich so, Poggy und Bess. Und sie so, geht's noch? So, das will ich, das kann ich, da kann ich den Text. Hat sie gesagt, naja gut, dann arbeiten wir das. Und es ging tatsächlich erstaunlich gut. Also ich war selber überrascht. Und dann habe ich halt das getanzt, was ich halt konnte. Und bei Schauspiel habe ich natürlich dann meine Mutter gefragt. Und dann hat sie gesagt, naja, geh mal zu Wolfgang. Ist vielleicht nicht gut, wenn wir das zusammen machen. Dann bin ich zu Wolfgang und habe gesagt, Und er so, ja, ich arbeite das mit dir. Und dann haben wir das gemacht. Aus My Fair Lady haben wir was gemacht. Und dann bin ich da Samstag hin, hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr, hatte genauso Schiss wie alle anderen, war total nervös und dachte irgendwie, was soll eigentlich die Scheiße hier? Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Und dann bin ich da rein und das Erste, was sie zu mir gesagt haben, du musst dich ausziehen. Ich so, wie bitte? Und ich hatte natürlich, weil ich war immer dick und wollte das immer so ein bisschen kaschieren, weil alle anderen waren auch einfach so wahnsinnig dünn in der Zeit. Und dann hatte ich so eine Jogginghose an und darüber noch ein T-Shirt und darüber noch ein T-Shirt und dann irgendwie noch eine Legging. Und dann meint sie, wir sagen dann schon Stopp. Und dann musste ich mich da auspellen vor denen, bis ich dann wirklich nur noch im Trikot drunter. Ich hatte so einen Tanzanzug an, aber du hast halt alles gesehen. Und dann haben sie gesagt, setz dich erstmal hin. Da habe ich mich ganz vorne auf den Stuhl gesetzt und ich dachte, oh, bitte kein Fett hier über die Lehne, das ist das scheiße, furchtbar. Fand ich schon alles total doof. Aber egal, ich mache das jetzt. Und dann haben sie gesagt, ja, also sie seien überrascht, dass ich jetzt wirklich da bin. Und ich so, wieso? Sie haben noch gesagt, ich soll das machen, also mache ich das. Aha, ja, sie seien überrascht. Ich so, na gut. Und dann soll ich jetzt mal anfangen. Und dann habe ich das gemacht und ich habe mich beim Singen wahnsinnig wohl gefühlt. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob das in irgendeiner Form, aber es hat mir super viel Spaß gemacht. Das mit dem Tanzen, das war so lala, glaube ich. Und das Spielen war, das habe ich halt vorher noch nie gemacht. Ich habe halt einfach gemacht.
Ja.
Irgendwie. Und dann kam ich tatsächlich in die Endrunde, Martina zum Glück auch. Und dann haben wir da 3 Tage wie die bekloppten Aufnahmeprüfung gemacht. Also ich hatte Muskelfaserrisse und alles. Ich war richtig, richtig im Arsch. Und dann hängen die tatsächlich nur, wie man das kennt, so einen Zettel raus. Und da stand halt nicht genommen. Man könnte aber bei Fragen könnte man um ein Gespräch bitten. Ich sofort da angerufen, ich so, ich will ein Gespräch. Und dann bin ich dahin und dann meinte er halt irgendwie so, ja, sie hätten einfach nicht gesehen, dass ich das wirklich will. Ich so, wie abstrahieren muss man denn? Sie reißen mich aus meinem Leben raus. Ich sehe das erste Mal etwas, was mir total gefällt und jetzt kann ich es nicht machen. Finde ich total doof. Und dann bin ich aber irgendwie nach Hause und habe gesagt, so Mama, ich muss das machen. Ich will denen das beweisen, dass ich das kann. Und ja, so ist das gekommen, dass ich das dann gemacht habe. Nachlesend würde ich sagen, ich hätte nicht den bequemen Weg gehen sollen. Also meine Mutter hat halt jemanden angerufen und dann habe ich da vorgesprochen und dann haben die mich genommen. Ich war auf einer ganz tollen Schauspielschule und ich hatte Joachim Kerzel, der mir sozusagen die Liebe zur Sprache beigebracht hat. Also ohne Joachim wäre ich heute nicht da. Ich war Legastheniker, ich hatte keine Ahnung, ich habe nie ein Buch gelesen. Ich war wirklich so ein Rohdiamant. Und der Joachim hat es aus mir rausgekitzelt. Und wenn man im Endeffekt jetzt Dietmar Wunder und mich anguckt, ja, also für uns war das wirklich, glaube ich, genau das Richtige.
Mit dem hast du es zusammen?
Mit der war mit mir auf der Schauspielschule, genau. Und ja, keine Ahnung. Deshalb hänge ich hier und habe keinen Ponyhof. Aber Leidwesen meiner Tochter, glaube ich.
Aber würdest du ihn dann haben wollen wieder? Nee, ne?
Auch kein Dog Shelter oder irgendwas. Nein, ist alles super, so wie es ist. Nein, ich bin richtig happy in meinem Job.
Wie gibt es denn da in der, also weil du meintest, deine Schwester fand es am Anfang doof, gab es denn da irgendwie, also es, ich kenne das nicht von zu Hause, dass irgendwie alle einen ähnlichen oder vergleichbaren Job hat. Ich weiß bloß noch von meiner Schwester, dass sie das ja schon doof fand, dass ich das gleiche sprachliche Profil gewählt habe und das war Schule und nicht so wichtig und da kam schon so ein
Ich glaube, dazu sind meine Schwester und ich zu weit auseinander gewesen. Also wir sind ja 11 Jahre auseinander gewesen und da war nicht die Konkurrenz, du spielst mir dann mal irgendwann meine Rollen weg oder so. Ich glaube, das war einfach grundsätzlich und ich glaube, das hat sie wirklich so gedacht, mir könnten Türen geöffnet werden, die ich mir sozusagen nicht verdient habe, weil ich ja gar nicht die Tochter bin. Okay. Und natürlich hat mir der Name Spier Türen geöffnet, machen wir uns das vor. Also das ist aber trotzdem, bin ich durch die Tür ja alleine gegangen und bin dann weitergegangen. Und ich hatte halt tatsächlich immer das Glück, dass es immer weitergegangen ist. Also ich hatte überhaupt keine Stagnation, einfach weil ich wirklich, das war wirklich Glück. Ich war immer zur rechten Zeit der rechte Körper sozusagen. Also Schiller Theater hat nur geklappt, weil sie eine Dicke gesucht haben und es war billiger, mich gleich zu engagieren, als mir einen Zeitvertrag anzubieten. Also so Sachen meine ich. Und dann war das Schiller Theater zu und dann habe ich aber während des Schiller Theaters gemerkt, dass Singen eigentlich viel mehr mein Ding ist. Und so hat sich halt eins ergeben und im Endeffekt habe ich dann festgestellt, dass Synchron für mich das wirklich Glück bedeutet, weil ich niemals als Schauspielerin diese Rollen spielen würde, wie ich sie jetzt spiele. Also weil ich natürlich festgelegt bin in unserem Schubladendenken. Wenn ich zum Casting komme, spreche ich nicht für die Julia vor, sondern spreche eben für die Amme vor. Und das ist einfach total langweilig. Also das will ich nicht. Ich finde auch unser Schubladendenken, das ändert sich ja langsam. Also aber jetzt bin ich so weit weg vom Fernsehen. Ich habe ja so eine 90er-Jahre-Art, Fernsehen zu machen, die würden mich alle rausschmeißen und sagen, wie spielst du? Das gibt's hier heute nicht mehr so. Das machen wir heute anders. Und von daher bin ich echt heilfroh, dass mein Weg so gegangen ist. Und da hatte ich auch Glück, weil in den 90ern, oder wann habe ich angefangen? 94, glaube ich. Da sind halt die ganzen Frauen geworden, mhm, und ihre jungen Stimmen sind eben noch nicht mitgewachsen. Und ich hatte, mhm, halt tatsächlich das Glück, in so eine Schwemme zu kommen, wo alle Frauen, die ich jetzt habe, eine neue Stimme brauchten. Schön. Also die haben alle schon lange gearbeitet, aber der Bruch war halt da. Die Kinder, mhm, waren nicht schnell genug groß geworden,
ja,
also musste eine neue Stimme her. Und da hatte ich einfach Glück.
Aber wie ist denn trotzdem, wie kam denn dann die Verbindung dahin? Also,
das war tatsächlich so, meine Mutter hat Synchronregie gemacht und hat, mhm, mich mit 16 mal da reingebracht und hat gesagt, ich möchte gerne, dass du diese 80 Tage sprichst. War das Grauen. Ich hatte keine Ahnung, was ich da tue, keine. Und ich fand es schrecklich und mir wurde dann ausgerichtet von Rassima damals, wurde mir ausgerichtet, also ich soll das mit dem Synchron lieber sein lassen. Und ich dachte, ja, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich finde auch, das hier im Dunkeln, das ist überhaupt nicht meins. Und dann war ich, wie gesagt, am Schillertheater und ich habe da ein tolles erstes Stück gehabt am Schlossparktheater, mhm, und es war ein Kollege von Mama da und der musste, mhm, gerade eine Serie besetzen für das ARD,
ja,
und zwar diese erste Sitcom, wo so Lachschleife drunter ist, ja, im Krankenhausmilieu, mhm, und das wurde im Ensemble gespielt und der hat gesagt, er möchte mich da auf dem Casting haben und dann bin ich dahin und, mhm, dann hat die Firma ein bisschen eingelenkt und hat gesagt, wollen wir das wirklich mit einem blutigen Anfänger machen, die gar keine Ahnung hat? Wir wollen ja vorwärts kommen. Und wir haben ja damals kein Pro Tools gehabt. Ja, das war noch so, das war so lange, musstest du den Take nochmal machen, bis es dann synchron war. Und da konnte man nicht so viel zaubern, wie man jetzt zaubern kann. Und dann hat der Heinz Freitag gesagt, nein, ich möchte das mit der machen. Und dann, mhm, hat die Redaktion gesagt, wir finden die super. Und dann haben wir tapfer gehangen jeden Tag, weil ich sehr, sehr schlecht war und gar nicht kapieren wollte, was ein Labial ist und was auf vier anfangen ist. Aber... Und,
was ist das?
Ein kompletter Mundverschluss. Also wenn, ja, ich jetzt sage, Mom, dann hast du vorne ein Labial und hinten ein Labial. Mhm. Und wenn das einer zu dir sagt und du sagst so, ah, was ist das? Habe ich mich natürlich nicht getraut. Ja? Sondern, ja. Oder fang mal früher an, der Atmer ist dazwischen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe es gehört und dachte nur, ich weiß überhaupt nicht, wovon sie redet. Und das hat dann tatsächlich so 3,5, 4 Jahre gedauert, bis ich ins Atelier kam, den Satz gelesen habe, hochgeguckt habe und plötzlich war es wie Matrix. Ich wusste, wo alles hin muss. Und das war so ein schöner Moment, weil die Arbeit dann so leicht wurde. Es war vorher wirklich hart erkämpft, jeder Tag. Da war vom Spiel, war die erste Aufnahme immer super synchron, eine Katastrophe. Und ja.
Guckst du denn viel synchron auch an auf Deutsch?
Auf Deutsch? Ich gucke eigentlich gar nicht mehr Fernsehen, muss, mhm, ich tatsächlich sagen. Ich bin ganz froh, wenn ich nach 8,5 Stunden nach Hause komme, mhm, und die Kiste nicht mehr anhaben muss. Weil es ist ja so, ich texte ja auch und mache Dialogbücher. Das heißt, ganz oft nach dem Sprechen oder nach dem Hörbuch gehe ich noch nach Hause und texte, mhm, dann was. Also ich schaffe Nachrichten und bei Nachrichten schaue ich immer auf den Mund, was total bescheuert ist, weil das ist ja Deutsch. Also ich gucke tatsächlich nicht mehr so viel Fernsehen, muss ich sagen.
Das Texten heißt also, du bekommst dann Filmschnipsel oder kriegst du nur den Text und guckst dann hin oder wie
funktioniert das? Na, ich krieg sozusagen den ganzen Film oder die ganze Serie und, ja, dann kriege ich die Conti, also das, was sie im Original sagen und warum sie das sagen. Da gibt es ja immer eine Erklärung zu. Und dann habe ich eine Rohübersetzung und dann versuche ich das lippensynchron, mhm, zu kriegen.
Sprichst du das dann schon?
Genau, ich diktiere das, ja. Mhm. Also ich finde Diktieren für mich einfacher, weil es schneller geht und ich ja einfach eine miserable Orthographie habe, mhm, und das dann einfach für alle Beteiligten einfacher ist und ich habe halt schon einmal gucken können, ob es funktioniert, was, ja, ich mir da denke. Das ist natürlich auch eine Fehlerquelle, weil du manchmal nicht weißt, was du am Anfang getextet hast und dann, mhm, aber das ist ja eine Erfahrung, die man sammelt, dann schreibe ich es mir halt auf, weil ich ja vorher weiß, wo wiederholt sich was oder so. Nee, und insofern gucke ich tatsächlich nicht viel synchronisiert. Mit den Kindern, klar, habe ich alles synchronisiert, ja, geguckt. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt mal ins Kino gehe, gucke ich das Original.
Ja, ich ja eigentlich, ja, auch. Also es gibt ganz wenige ja, Sachen, also französische, also die, ja, Sachen, die halt nicht auf Englisch original sind, die schaue ich dann schon irgendwie, ja, synchronisiert. Aber auch deine Sachen hörst du da nicht nochmal an oder hörst du sie, nee, doch irgendwie mal rein?
Ich kann mich nicht so richtig anhören. Das hat ganz lange gedauert. Also Alles steht Kopf habe ich mir angeguckt, mhm, und das fand ich tatsächlich sehr schön. Man soll ja nicht hochmütig sein, aber Alles steht Kopf war einfach für mich das schönste und Tollste, was ich hier sprechen durfte. Und ich weiß halt, sowas kommt nicht wieder. Hm. Das kriegst du einmal die Chance. Und das ist echt, das habe ich mir dann angeguckt. Und der Moment, dass das Schwarzbild ist und meine Stimme anfängt, das war schon, das war ziemlich geil. Also, aber so ansonsten lache ich halt immer. Letztens haben wir rumgesäppt im Fernsehen und das war auf jedem Sender. Ich so, oh, das bin auch ich. Oh shit, da spreche ich auch. Und mein Freund so, können wir mal bitte irgendwas gucken, wo du nicht bist? Da meine ich, ey, keine Ahnung, das ist echt, das war also halt Kabel Deutschland und diese Wiederholung halt, das war so lustig. Das war so lustig. Und dann bleiben wir natürlich hängen, weil er will das natürlich anhören und so. Weil er guckt halt alles Original und hat immer so gar keine Ahnung. Mhm. Und klar weiß er irgendwo peripher, wer Buffy ist, aber er hat das halt nie geguckt.
alles steht Kopf, da bist du ja auch durch Umwege rankommen. Nein, beziehungsweise es ist eine schöne Geschichte.
Es ist eine schöne Geschichte. Ja. Also es ist so, du kriegst dann den Anruf, es muss ein Layout-Ton für Disney gemacht werden, ob die Gag sozusagen funktioniert. Hm. Und wir würden dich gerne auf die Rolle der Freude nehmen. Meine ich so, oh, komme ich total gerne, finde ich super. Und dann gehst du aber davon aus, dass du umbesetzt wirst, weil, dazu mache ich den Job lang genug, Marketing sagt, den und den wollen wir darauf haben, weil wir können den Film dann besser vermarkten.
Also das heißt, es kommen dann irgendwelche offensichtliche Promis,
genau, die das anhören. Genau, also wir nehmen sozusagen, nennen wir es mal eine P1-Fassung für den Kunden auf, wo er das Gesamtbild sieht, das funktioniert alles, zum Beispiel bei Alles steht Kopf war ein Problem in Japan oder in China, glaube ich, da durften sie nicht den Brokkoli als Allergiegemüse oder Panikgemüse nehmen, weil Brokkoli denen so wichtig ist. Also dann, und das sind halt so Sachen, funktioniert das mit den Emotionen zu den Inseln so, wie es ist? Mhm. Das mussten sie halt einfach hören und dann wird halt parallel gecastet. Und ich hatte natürlich auch ein Casting. So fing es natürlich an. Ja. Also auch ich wurde gecastet auf Freude. Und da war dieser erste Ausschnitt irgendwie, da redet sie mit sich selber. Da kommt sie so, ja, wir haben heute ein Kleid. Oh, sie haben ein sehr schönes Kleid. Also das ist so. und das war halt wahnsinnig schnell. Und ich habe das gemacht und dachte so, ja, wie geil, endlich mal was Schnelles. Und habe mich selber immer mehr überholt. Und hatte schon so viel Spaß dabei, dass ich dachte so, ah, das würde ich wirklich gerne sprechen. Mhm. Dann kam der Anruf, ja, wir machen das mit dir. Und dann kam ich dahin und dann war halt gleich so, ja, aber sie casten natürlich weiter. Also es kann wirklich sein, dass du nicht übrig bleibst. Wir wissen nicht, wer vom Cast übrig bleibt. Meine ich so, ist mir egal, ich will das machen. Und dann merkte ich aber schon so nach einem halben Tag, das gefällt mir so gut, das wäre so schrecklich, wenn die mich umbesetzen, dass ich tatsächlich so ein bisschen scheiße drauf kam, ja, weil ich dachte so, ey, ich gebe mir hier so Mühe und dann nehmen die mich vielleicht am Ende nicht, finde ich jetzt eigentlich kacke, aber egal, jetzt hast du den Apfel gebissen, jetzt musst du auch zu Ende essen. Und dann war das so eine tolle Arbeit und keine Ahnung, auf jeden Fall, wir haben das in einer Woche dann zu Ende gemacht. Und dann hört man natürlich erstmal nichts mehr. Und dann kommst du, kriegst du einen Anruf und sagst, ja, wir wollen mit dir die Final-Sachen machen. Und dann meine ich, wie mit mir die Final-Sachen? Ja, na, du bist es ja geblieben. Ich so, what? Können wir bitte den ganzen Film nochmal aufnehmen? Ich weiß, wo ich noch besser sein kann. Weil ich meine, du gibst natürlich, bei manchen Sachen bist du froh, wenn jemand ja sagt, weil du sagst, innerlich weißt du kannst es eigentlich besser, aber du bist so froh, dass du da durch bist, dass du halt denkst, irgendwie, ach, scheißegal, nächster. Und es war nämlich, also, weil die spricht wirklich so schnell, dass ich an einem Tag, habe ich mir so doll auf die Zunge gebissen, dass ich mir die durchgebissen hatte. Und ich wollte aber nicht sagen, dass ich eigentlich nicht mehr sprechen kann und bin in die Apotheke in der Mittagspause, habe mir Betäubungsmittel geholt, habe da tierisch Betäubungsmittel raufgeklatscht und habe halt immer nur gedacht, oh Gott, man darf es nicht hören. Die Takes hätte ich zum Beispiel gerne alle nochmal gemacht. Aber ich hatte so viel Schiss, dass sie mich gleich umbesetzen, dass ich dachte so, nee, das mache ich jetzt, ist mir egal, ich schaffe das schon irgendwie. Das ging ja dann auch, aber ich habe das auch keinem gesagt, weil ich dachte, die Gefahr ist viel zu groß.
Aber das heißt, die finale Fassung macht man dann nur noch Feinheiten nochmal oder macht man
genau, also in dem Fall wird tatsächlich, das entscheidet natürlich der Kunde, da wird jeder Take rauf und runter angehört und die fanden das so stimmig, weil es wahrscheinlich auch so pur war halt in dem ersten Gedanken, dass wir nur noch, da kamen ja Szenen dazu, da kamen Laute weg, da wurde nochmal ein bisschen was am Text geändert. Ja, okay. Also ich glaube, mein letzter Termin für Finale war dann nochmal so 4-5 Stunden oder so. Ach so, also das war gar nicht, also der war schon relativ fertig, als ich das erste Mal aufgenommen habe.
Ah, krass.
Ja, und dann war das halt cool irgendwie.
Ich habe den vor 3 Wochen gesehen. Echt? Nochmal.
Ja, ich mag den auch. Ich habe ihn zu Hause. Ich gucke ihn auch manchmal.
Es war so ein schönes Sonntag rumhängen. Ja. Einfach.
Es ist dann, einfach, ja. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, es ist halt einfach ein echt geiler Film.
Ja.
Also, ich bin letztens lustigerweise beim was googeln, weil ich ein Zitat brauchte aus dem Film, bin ich auf einen Spot gestoßen, Riley in der Pubertät, an den konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Und dann dachte ich so, ja doch, ist meine Stimme, krass. Weil ich dachte so, oh, den habe ich nicht gemacht. Aber dann bin ich nochmal so rein ins Thema und ich hoffe ja auf den zweiten Teil. Mal sehen.
Es sieht ja, also am Ende sieht es ja ein bisschen so aus, ob das so wird. Aber andererseits ist es auch schade, wenn sie es weitermachen. Ja, es ist so gut beendet auch.
Finde ich auch. Ja. Und das ist ja kein Film, der über Merchandising-Produkte funktioniert hat. Insofern... Also, ja, na, weil ja. Das ist die Entscheidung, ob ich einen zweiten Teil mache oder nicht. Mhm. Also von Frozen wird es hundertprozentig einen zweiten Teil geben. Also, weil das kann
sein. Die haben ja auch diesen Schneemann als Spin-off ja schon weitergemacht, auch und so, ne?
Den
ja.
Hab ich gemacht.
Hast du den gemacht?
Ja, ich habe auch den Teil gemacht. Nein, das war cool. Das war mein erster Disney-Film, da war ich sehr aufgeregt. Das ist halt schon mal nochmal eine, was anderes. Das ist so ein bisschen so, okay, jetzt musst du dich richtig mögen.
Das heißt, es gibt durchaus auch Produktionen, wo man sagt, naja, komm, also das ist jetzt...
Nein, natürlich nicht. Man muss sich immer 120% geben. Ja, okay. Nein, aber es gibt natürlich... auch
Kunden, die wahrscheinlich nicht so viel Wert drauf legen. Das ist Wahnsinn. Es gibt so Zeitdruckkram und so.
Es gibt Zeitdruckkram und es gibt natürlich Sachen, die laufen dann einfach. Aber sagen wir so, ich habe nicht den besten Ruf. Ich bin der Popler. Ich glaube, mein schönstes Wort, was man über mich sagt, die ist so penibel. Also so richtig happy, glaube ich, sind die Sprecher nicht bei mir.
Als Regie. Ja. Wie ist denn das überhaupt? Wann hast du angefangen mit Regie? Das
auch noch? 2003.
Das war mit welchem Film? Weißt du so?
Ich glaube, es waren tatsächlich die Gilmore Girls.
Hm.
Also der Olli Rohrbeck.
Ja.
Bei dem habe ich ja auch das Texten lernen dürfen. Und der hat gesagt, ach, ich finde, du bist jetzt so weit, du musst das jetzt mal machen. Ich schlag dich mal vor.
Cool.
Und ich glaube tatsächlich, dass er gesagt hat, er würde gerne mir da was abgeben von den Gilmore Girls. Und dann bin ich da ins Wasser gesprungen. Ich glaube, das waren die Gilmore. Also, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube schon, dass das damit anfing.
Wie ist es denn dann, wenn man auf einmal seine Kollegen sieht, die da vor einem stehen und dann
das sehr arbeiten? Aufregend auf jeden Fall. Das war stressig. Also zumal ich verhindern wollte, dass sie so einen Ach-Püppi-Ding kriegen. Irgendwie so, ja, was willst du mir jetzt sagen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen ganz offen sind und sagen, ja, mach mal. Und dann halt einfach, wenn sie was scheiße finden, einem das ganz direkt sagen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer da doch Schwierigkeiten haben, nennen wir es mal vorsichtig ausgedrückt, fair zu bleiben. Okay. Also der Credit, der dir eingeräumt wird, ist erstaunlicherweise von Frauen größer als von Männern.
Okay.
Jetzt kommt es aber natürlich so, dass ich ja alle sehr, sehr gut kenne. Also, und auch, glaube ich, eine Art habe, dass ein Arbeitsklima entsteht und dass ich behaupten kann und untermalen kann, was ich will. Und da ist natürlich ein Vorteil, dass ich es eben auch sprechen kann. Und insofern gab es natürlich in dieser ersten Woche, ist man halt hier und da miteinander angeeckt. Und natürlich waren auch meine Bücher am Anfang nicht geil. Also ich habe sehr schlechte Bücher am Anfang geschrieben. Und da war es natürlich nur richtig, dass auch ein Kollege mal sagt, das ist scheiße hier, was du machst. Und dann meine ich, ja, ist gut, je öfter ihr mir das sagt, dann weiß ich wenigstens woran.
Ja.
Weißt du, es bringt nichts, wenn das hintenrum gemacht wird. Lieber sagt mir eine Cutterin sofort irgendwie, hier, da stimmt's nicht, da stimmt's nicht. Und ich kann das umsetzen.
Ja.
Aber viele Sachen passieren halt hintenrum, wenn du eben Autor bist und nicht deine Sachen aufnimmst. Also da ist natürlich der Autor, der nicht da ist, am schnellsten angreifbar. Und das ist halt auch schnell dann der Täter, wenn irgendwas nicht klappt. Aber genau wie beim Sprechen, da hat es gedauert, bis ich auch da Routine entwickelt habe. Aber ich muss sagen, ich hatte auch beim Regieführen einfach sofort so Spaß. Und ich wusste sofort, was ich anders haben will. Und insofern glaube ich, also ich habe dann so gemerkt, so nach einem Jahr, nach dem Urlaub machen, was fehlt mir mehr, das Sprechen oder das Regieführen? Und es ist eindeutig das Regieführen. Also ich finde Sprechen toll und jetzt ist es natürlich sehr viel weniger geworden und deshalb ist es so ein bisschen wie Urlaub machen jetzt Sprechen. okay. Also, weil du kommst dann dahin, hast keine Verantwortung. Ja, ich sag das, was hier steht. Ja, ich find's nicht so geil, aber egal. Ich sag das jetzt. ja, das ist schon auch angenehm. Aber ich habe schon auch gern die Zügel in der Hand.
Ich wollte gerade fragen, ist es denn dann wieder so leicht, wenn man dann wieder zurückkommt und dann sagt jemand anderes dir, wie du das machen sollst, und man denkt aber eigentlich, oh, der aber, also.
Du, das kommt immer auf den Ton an, ne? Also ich bin schon auch eine renitente Bitch. Also wenn mir da irgendwie einer blöd kommt, dann sage ich halt so irgendwie, nee, verstehe ich nicht, musst du mir mal erklären. Und aber ich finde halt, Synchron ist eine Teamarbeit. Also der Film ist immer nur so gut wie das ganze Team. Und wenn du dann halt dir da schlechte Stimmung machst im Atelier, weil du immer rummeckerst oder irgendwie die Leute fertig machst, das bringt halt nichts. Ich kriege ja das Ergebnis dann nicht. Und klar, ich habe einen sehr hohen Anspruch und bin dadurch wahrscheinlich auch oft unwirsch, einfach weil ich weiß, dass derjenige das besser kann und so. Aber keine Ahnung, da muss man immer mal wieder demütig sein.
Wie kam es denn dann zum Hörbuch?
Also beziehungsweise das war auch, da, das habe ich tatsächlich, ich habe nachgeguckt, das war Lübbe tatsächlich.
Ja.
Das war die Kerstin.
Okay.
Und die hat mich da irgendwie, keine Ahnung, die hat gesagt, sie möchte gerne diese Briefe von mir gelesen haben in einem Düm, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Wie heißt der blonde Knabe, der jetzt auch Regie macht? der Freund von Til Schweiger.
Schweighöfer.
Ich glaube, vielleicht mal bin ich jetzt falsch, aber
blonde Knabe.
Ich glaube, das war eines der ersten Dinger, die Schweighöfer gemacht hat. Ich glaube.
Boah. Ja, okay.
Da könnt, also das müsste man jetzt googeln, aber ich glaube, er war das. Und das war ein sehr, sehr schönes Hörbuch. Und da gab es eben Briefe, die von seiner Freundin an ihn geschrieben wurden. Und die durfte ich lesen. Und ich weiß, dass ich ein Tempo hatte, weil ich so eine Panik hatte, was falsch zu machen, dass, glaube ich, alle gedacht haben, so, was hat die denn genommen? Wie kriegen wir denn dieses Erdhörnchen ab durch die Hecke ein bisschen weiter runter? Und dann habe ich auch da ganz lange gelernt. Mein zweites war das von Johanna. Von Johanna. Johanna hat mich besetzt auf Alice im Wunderland. Und dann haben wir cool. Alice im Wunderland zusammen gemacht. Da war ich auch noch sehr schnell, aber es wurde besser. Und jetzt bin ich immer noch schnell, aber es hat jetzt, glaube ich, eine Form angenommen, die man vertreten kann.
Aber wie, wie bereitest du dich auf sowas vor? Du bekommst ein Buch zugeschickt.
Ja.
Und liest du das auch durch? Es gibt ja Kollegen, die lesen irgendwie was an, machen Rest Prima Vista oder...
Das ist mir wohl schon auch passiert. also sagen wir es mal so. Diese akribische Vorbereitung, die ich früher vorgenommen habe mit Häkchen und wie ich es von meiner Mutter gelernt habe.
Die Betonungskringel.
Die Betonungskringel habe ich mir tatsächlich abgewöhnt, weil mein Regisseur das vielleicht dann ganz anders haben will. Und ich dann große Schwierigkeiten habe von meinem galoppierenden Pferd runterzukommen. Also, was, ich soll in eine andere Richtung? Okay. insofern ist es tatsächlich so, ich lese, wie sage ich das jetzt, ohne dass ich mir die Finger verbrenne, dass, ja, man kommt nicht drum herum. Es gibt Bücher, die sind nicht so geil, die man lesen muss.
Ja, natürlich ist
also,
es so.
Das würde ich privat einfach nicht lesen.
Ja, ja, na klar.
Und wenn ich das auf den ersten 15 Seiten merke, dann bin ich etwas lascher in der Vorbereitung, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Und dann ist es ja auch im Atelier spannend, wenn ich nicht schon weiß, wie langweilig es wird, sondern dann kann ich frischere Bilder entdecken. Aber es gibt natürlich Titel, die ich unbedingt vorbereiten muss. Also ich habe zum Beispiel einen zweiten Teil gelesen, Heike Makatsch hatte kurzfristig keine Zeit und sie brauchten halt jemanden und die haben halt gesagt, du, es wäre super geil, wenn du das so anlegen könntest wie die Heike. Und dann, also so akribisch habe ich mich tatsächlich noch nie auf was vorbereitet. Also so würde ich mich auf meine zweiten Teile nicht vorbereiten, weil ich weiß, naja, irgendeiner wird das schon rausgebounced haben. Keine Ahnung mehr, wie ich den gemacht habe, weißt du so.
Ja, ja.
Aber da war das halt dadurch, dass ich das nicht gemacht habe und es halt ein wahnsinnig schöner Stoff auch war, habe ich gesagt, so, jetzt machst du dir mal richtig Mühe. Und dann habe ich mir jede Rolle rausgeschrieben, habe mir jede Rolle charakteristisch, wie hat sie die angelegt. Und das war eigentlich mit die schönste Arbeit, die ich je gemacht habe. Weil, also ich wollte die jetzt nicht nachmachen, klar, kann ich ja auch gar nicht. Aber ich habe gewusst, und das hat deshalb ist ihr erster Teil so gut, ich habe halt genau gesehen, was sie von der Figur wollte. Mhm. Und das war total spannend. Also das war wirklich geil. Und insofern, das habe ich tatsächlich mit allen Zeichen, die man haben muss, mir vorbereitet. Und dann habe ich ja auch eine ganze Reihe hier mit, wie hieß sie noch gleich, die Vampire Lady. Mein Mann hieß John Sinclair, glaube ich. Sinclair. Und ich war untot.
Ist das diese Betsy?
Danke, Betsy, siehst du? Ja. So schlimm ist es, dass ich es mir nicht mal merken kann.
Wahnsinnig viele Betsy, Teile gewesen. Ne?
Das waren sehr, sehr viele Teile. Ja. Und es hieß, wir machen mal 4 und mehr gibt es nicht geben. Und 4 fand ich okay. Das erste fand ich richtig geil, weil ich mich wirklich kaputt gelacht, weil mein klar, es war irgendwie naheliegend, das ist was mit Vampiren, dass man es mir anbietet, ist ganz klar, war ich auch happy. Und ich jag auch lieber Vampire, als ich, weiß ich jetzt, als ich selber einer bin. aber das hat sich dann irgendwann auch ermüdet, von Sinclair durch den Raum gerammelt zu werden mit seinem Gigantoschwanz. Das reicht dann, wenn ich das wirklich einmal gelesen habe. Also insofern sagen wir mal so, dem Projekt angemessen ist auch meine Vorbereitung.
Aber das heißt, diese komischen Soft-Porno-Sachen sind jetzt weniger?
Ich habe das irgendwann angesagt, tatsächlich. Also ich habe einen angeboten bekommen, der war so krass, der gesagt hat, du ganz ehrlich, ich würde ja auch keine Pornos sprechen mit Bild oder ich würde keine machen. Ich habe Kinder, ich möchte das einfach nicht. Also die kriegen schon eine Krise, wenn ich das Wort Schwanz im Interview sage. Dann muss ich das jetzt nicht ein ganzes Hörbuch lang machen. Und insofern, das habe ich für mich einfach entschieden, weil es ist ja jetzt auch viel Zeit, die man dann mit so einem Buch verbringt.
Ja.
Und für mich ist halt dieses Medium-Hörbuch ein so wichtiges, weil ich habe so ein Kopfkino, dass ich halt sage, das möchte ich mir dann halt erhalten. Also ich möchte das nicht abschreddern, weil ich weiß, das funktioniert irgendwie, sondern ich will halt da Spaß dran behalten. Und da habe ich einfach für mich ein bisschen Sorge, dass wenn mich was langweilt oder ich was doof finde, dann werde ich einfach schlecht. Also das ist einfach so. Also wenn ich ein Buch habe, was ich texten muss und mich interessiert die Story nicht, dann ist das Buch einfach nicht so gut, weil ich nicht diszipliniert genug bin, da so professionell daran zu gehen. Und insofern ist es wirklich gut, so wie es gelaufen ist, dass ich nicht, also ich habe nicht so viele krasse, schlimme Titel lesen müssen, wo ich dachte, so jetzt geht's einfach nicht mehr, Leute. Also ich habe jetzt gemerkt, ich musste jetzt was lesen, da war ich 16 oder sollte 16 sein, dachte ich so, das wird jetzt grenzwertig, da bin ich dann jetzt doch einfach ein bisschen zu alt. Das kann ich nicht mehr verkaufen. Also aus dem Jugendbuchbereich bin ich einfach altersmäßig jetzt draußen. Das war jetzt so vor Weihnachten, wo ich dachte so, oh, nee, ich glaube, das kann ich einfach nicht mehr. Das glaubt man mir nicht mehr.
Ja, okay.
Also Mitte 20, ja, aber unter 20 kriege ich nicht mehr hin. Also das war ein trauriger Moment.
Ich habe mich voll verschätzt. Ich habe ja habe ein bisschen geschaut so nach dir und habe dann auf das Geburtsjahr geschaut und ich bin tatsächlich rückwärts gegangen.
Ja, wirklich. Ich auch, jeden Tag wieder.
Nein, aber ich meine das positiv, weil ich wirklich so dachte, ich habe so gedacht, sag mal, Mitte, Ende 30, da dachte ich schon so, und vielleicht hast du, also wirklich, und ich meine, wir haben ja hier schon einmal zusammengearbeitet und so und dachte, ach krass, okay. Ich finde es überhaupt nicht alt, bloß mich hat es einfach so überrascht, weil deine Stimme ist immer noch wahnsinnig jung und frisch und lebendig und so. Also, ob man irgend, also was heißt, also.
Nein, ich weiß genau, was du meinst, und das ist ja auch mein Kapital. Ja. Also da habe ich ja wirklich Glück und das sind Frauen, die meine Range haben, werden ganz lange arbeiten. Ja. Das ist halt so geil, also einfach, weil wirklich für uns mehr zu tun ist. Und das ist, ich bin da auch jeden Tag dankbar drüber. Aber ich habe das oft, die Reaktion so, wie alt bist du? Vor allem mit meinen großen Kindern oder so. Ich war letztens tanzen und da war so ein Belgier neben mir und der fasst mir dann so ins Haar und sagt, is this really your gray hair? Is this real? Und ich so, wie uncharmant bist du denn? Und dann meint er so, are you old? Und dann habe ich ihm gesagt, wie alt ich bin. Und dann sagt er zu seinem Freund, this is the oldest lady in the club. Und ich so, ey, du kriegst gleich einen aufs Maul. Der hat sich nicht mehr eingekriegt. Und ich dachte so, toll. Sehr okay, charmant. So genau wollte ich es jetzt gar nicht wissen. Aber das passiert schon.
Du gehst gern tanzen?
Ja, ich gehe sehr gern tanzen. Neu ist das. Meine Kinder sagen, es ist die Midlife-Crisis. Aber ich habe das für mich entdeckt.
Ja.
Wie gesagt, ich war ja vorher nur reiten oder eben im Ballettzentrum ganz andere Sachen tanzen und ich habe das das Techno-Tanzen für mich
entdeckt. Ja, schön.
Ja, sehr.
Wir sind uns aber noch nie begegnet. Außer einmal, aber das war in keinem Club.
Das war in keinem Club.
Ja.
Nein.
Gibt es denn, gehst du, da redet man darüber, wo man gern hingeht?
Also ich mache das auch, wenn die Leute das nicht hören wollen, glaube ich, viele sind dann so, warum erzählt sie mir das jetzt? Okay. Nein, aber ich mag das.
Ja.
Ich mag das voll. Also ich bin auch wirklich gerne tanzen.
Ich musste das ehrlich gesagt ein bisschen lernen. Also ich, weil ich auch so ein bisschen viel mit Studieren und Arbeiten nebenher und dann gab es irgendwie am Wochenende so gar keine Lust, irgendwas anderes zu machen, sondern war irgendwie so weiterarbeiten und arbeiten und so. Und dann musste mir mein Freund das so ein bisschen beibringen und hat dann irgendwie so dieses, können wir mal bitte rausgehen, weil ich gehe jetzt immer alleine, magst du nicht mal mitkommen? Und dann habe ich das auch mitgemacht und dann so Sisyphos kennengelernt und Kater und so weiter. Und das sind dann einfach Sachen, die sind sehr, ist einfach sehr schön.
Toll. Ja. Ich zehre da auch richtig von.
Also es gibt immer noch schlechte Musik da. Also es ist nicht immer so, dass man irgendwie so.
Aber immerhin total höre ich jetzt die Unterschiede.
Ja, genau.
Also vorher war es halt nur einfach so, aha. Und jetzt kann ich mittlerweile wirklich die Unterschiede hören und mein Körper reagiert halt auch ganz alleine. Also ich war zum Beispiel auf dem Garbage das erste Mal und wir waren alle schon lange wach und waren auch schon sehr, sehr müde. Und ich habe gesagt, lass uns noch zu Britta Arnold gehen. Alle so, oh nee, Britta Arnold. Ich so, ich würde es einfach gerne hören. Ey, ich bin abgegangen wie Schmitz Katze. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass mein Körper auf ja doch relativ, also es ist jetzt nicht, wie heißt der, Roadhard, keine Ahnung, Das weiß ich nicht. Also der ist mir tatsächlich ein bisschen zu krass. Aber Britta Arnold war für mich, also und mein Körper, das war so mega. Und das Geilste war, da hat sie die Anfangsmusik von Kid, von Knight Rider in einem Track mit drin gehabt. Ich bin so abgegangen. Nein, also ich komme ja aus der Disco-Zeit und klar fand ich das geil mitzusingen und ich finde es auch immer noch toll, wenn ich Songs kenne und dann einfach laut mitgrölen kann. Und ich hätte es halt einfach nicht gedacht, einfach weil ich da nicht rangeführt worden bin.
Ja.
Also ich habe ja die 90er auch in Berlin erlebt, aber da war ich halt auf dem Kinderspielplatz. Also es war halt einfach nicht angesagt und ich kannte halt niemanden in der Techno-Szene. Und ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass mir das auch nur ansatzweise Spaß macht.
Ja.
Und ich finde es mega. Also ich habe jetzt das erste Mal, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, aber ich glaube, er heißt so, Ame live gesehen. Also das A-M-E und auf dem E ist noch so ein kleines Dingens. Ey, und ich war wirklich so dicht davor. Also ich war wirklich, ich konnte ihm auf die Finger gucken. Und dabei zu sein, wie jemand das schafft, einen Club so zu verwandeln in ein positives Fass überquellender Freude und die, auch diese Steigerung zu merken und einfach diese Abhängigkeit zu merken, dass du weißt, also Abhängigkeit im positivsten Sinne, das war für mich ein so einschneidendes Erlebnis, das war großartig und ich war jetzt bei Nils Frahm,
cool.
Der ja...
Du hast auf, Tickets bekommen, sehr schön.
Ey, aber weißt du, ich habe die nicht, eine Freundin von mir, ich habe gehört, der ist ganz geil. Ich kaufe uns die Tickets mal. Das war, glaube ich, letztes Jahr im Juni.
Ja.
Und alle so, ihr habt schon ein Ticket für Januar? Seid ihr bescheuert? Ihr wisst doch noch gar nicht, was ihr macht im Januar. Ey, und dann kam ich da rein. Und klar, wir saßen relativ weit weg, aber auch er schafft es mit seiner Vision von Musik, dich in einen Zustand zu bringen. Das fand ich ganz, ganz toll.
Im Funkhaus gewesen, oder?
Im Funkhaus, das war auch
noch super schön
ein
da drin.
Mega-Ding, ein Mega-Ding.
Da hatte ich tatsächlich mal die beste Lichtshow mal gesehen bei den Grand Brothers.
Das glaube ich. Das
kennst, glaub die kennst du, oder? Ja. Die werden dir gefallen. Das sind einfach Leute, die haben dann so einen Flügel. Einer spielt auf dem Flügel und einer hat einen Laptop daneben stehen, wo aber Verbindungen zu dem, Flügel gehen, wo dann so kleine Hämmerchen überall angebaut sind. Das heißt, die klopfen auch an den an die Wand des Klavieres und das wird dann so verzerrt, dass es dann macht.
Geil.
Und das heißt, sie machen elektronische Musik, aber alles aus einem ist so schön und das, ich kann mir sehr vorstellen, dass das Nils Frahm da sehr gut
Also ich finde halt, in der Lepperstraße hat halt einen großen Nachteil, er ist nicht bestuhlt und da kommt mein Alter wieder ins Spiel. Ich kann nicht 2 Stunden auf dem Boden sitzen, das macht mein Rücken einfach nicht mit. Also das ist echt hart. Aber der ist auch ganz, ganz toll und der ist so sympathisch. Oh Gott, der ist so nett.
Der ist doch Skandinavier bestimmt.
Nein, oder? Der ist Hamburger.
Wirklich?
Ja. Okay. Und der ist einfach so, ich glaube, alle Schwiegermütter würden sich die Finger nach ihm lecken. Nein, also der ist wirklich wahnsinnig nett. Also der hat eine ganz gute Art. Und du siehst ihm halt einfach an, kommt, ich nehme euch mit auf eine Reise, steigt bitte ein, ich freue mich. Und das siehst du dem Army eben auch so an. Und da habe ich auch so diese Unterschiede mal so live gesehen. Also da war der Resident DJ, stand so dahinter, ey, und der hat es so gemerkt, dass die Leute so abgehen und hat dann versucht, ihn so zu unterbrechen und hat so versucht, da so, und ey, und dann hat so, guck dir das mal an, der kann es nicht zulassen. Krass, der hat nicht die Größe zu sagen, scheiße, der ist geil.
Ja.
Weißt du, dann gehe ich halt raus. Wenn ich sage, ich kann es nicht aushalten, dann gehe ich halt raus. Aber das war krass. Cool. Also das war wirklich krass. Nein.
Was machst du denn sonst, also wenn du magst tanzen, was gibt es denn noch, was du in deiner wahrscheinlich gar nicht zu
opulenten
Freizeit so machst?
Also sagen wir mal so, in meinem Kopf sind 1000 Sachen, die ich in meiner Rente machen will. Die sammle ich jetzt auch alle schon. Ich habe ein Zimmer, wo alle Sachen drin sind, die ich alle mal basteln will. Ich komme tatsächlich zu gar nichts.
Ja, okay.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann so froh, weil ich habe ja einen Hund. Und wenn die Bertha und ich draußen sind, dann ist es eigentlich die beste Zeit. Also insofern, klar, also ich würde wahnsinnig gerne mal wieder was stricken. Ich würde wahnsinnig gerne was malen. Ich habe mir total viele tolle Bücher gekauft, wie man Collagen macht. Schaffe ich alles nicht. Ich schaffe manchmal nicht mal die Bildunterschriften von der Gala zu lesen. Ja. Also ich bin einfach dann oft sehr leer im Kopf.
Ja, das verstehe ich.
Also insofern, nein, Hobbys gibt es gerade nicht.
Und wie ist das mit Essen? Kochst du? Wird dann was gekauft oder gibt es...
Ich habe jetzt angefangen, Brot zu backen. Also wie gesagt, das war eine kurze Phase, die war sehr toll. Ich kann schon recht gut kochen, ich bin oft nicht motiviert. Ja. Also klar, ich habe ja auch immer diese Essensmacke und dann habe ich ganz lange Diäten gemacht und dann gab es für die Kinder natürlich dann auch nichts zu essen, weil ich durfte ja auch nichts essen. Es gab auch keine Süßigkeiten, weil ich sie sonst aufessen würde. Insofern, mein gestörtes Essensverhalten, das ist zu Hause schon spürbar. Und ich habe jetzt einen Freund, der wahnsinnig lecker kocht. Und wir kochen wirklich sehr, sehr gut zusammen. Insofern würde ich sagen, ich bin auf einem aufsteigenden Ast. Aber meine Kinder würden sagen, hättest du mal 5 Jahre damit angefangen, dann hätte es weniger Fastfood gegeben. Nein, es gibt so 5 Highlights, die man halt so hat als Mutter. Und da weißt du, die gehen halt immer.
Ja.
Aber es wäre wahrscheinlich mehr Gemüse besser gewesen.
Mhm. Ja, man hat ja irgendwann auch seine Komfortzone, wo man irgendwie auch drin bleibt und dann, ja.
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 Ja, ich gehe auch gerne essen. Finde ich auch super.
Ja, auf jeden Fall.
Hat man auch nicht so viel Abwasch.
Ja, ich meine, gerade in Berlin. Aber,
aber ich hasse Hausarbeit.
Ja.
Ja.
Ja, ich auch. Ich bin immer sehr froh, wenn jemand anderes, und es gibt nur noch einen anderen bei mir im Haushalt, der das machen könnte.
Ich hasse Hausarbeit. Ich hasse Müll rausbringen. Das ist echt ein Problem.
Also ich achte eigentlich nur darauf, dass in der Küche, weil ich da, also ich koche ja relativ gern und viel, das heißt, die Oberfläche in der Küche, dafür bin ich verantwortlich.
Ja.
Und der Rest stört mich auch nicht. Wenn es am Boden so ein bisschen, ich meine, wir haben halt weiße Fliesen darum. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht, dass die weiß sind. Ja, man sieht da jeden Scheiß. Mhm. Aber das, es sind so viele Haare überall. Ja, der Staubsauger ist da.
Na, wir haben da so einen Plan zu Hause. Und am Wochenende sagen wir immer, wir haben beide das nicht gemacht, ne? Und meine Tochter macht, nö. Ich so, ja, ich hab's ja auch nicht gemacht, ist egal.
Es gab's bei uns auch, ich habe ja 3 Geschwister und es gab zwischendurch mal so einen Putzplan, wo dann immer jeder, also die Kinder eingetragen wurden, weil meine Mutter und mein Vater zu ihren regulären Jobs auch noch studiert haben. Und das dann so das hieß, oh Gott, irgendwie brauchen wir da Hilfe. Ja, ja. Und dann haben wir das aber auch eher oft ignoriert, glaube ich, als wirklich richtig ausgeführt. Und dann war das nur sowas wie Treppe kehren, was halt wirklich, das macht man in 5 Minuten.
Denkt
und dann
ist, man, ist aber es sind gefühlt 3 Stunden. Ja, genau.
Man braucht 3 Stunden, um sich vorzubereiten, mental und so.
Und dann sagt man, ich mach's morgen.
Ja, genau.
Nein, kenne ich alles. Nein, ich war eine richtige Schlampe. Ich war richtig schlimm dreckig. Also das war schon ein bisschen eklig. Es hat mich halt einfach nicht gestört.
Ja.
Und das habe ich abgelegt, zum Glück. Ja. Außer in meinem Auto sieht man es hin und wieder an der Matte, wie es dann wohl mal bei mir zu Hause ausgesehen hat. Nein, deshalb muss ich ja auch Kindern vorleben. Aber die Kinder haben tatsächlich, wie gesagt, bei mir Stuben reingemacht. Ja, aber die Kinder haben tatsächlich eine Menge geschafft. Also ich war so ziellos und so planlos. Also ich glaube, hätte ich den Samuel damals nicht bekommen, der einem so Struktur gibt. Also weil Das ist der Große. Mhm. Und ich brauche einfach, ich merke, ich arbeite einfach super auf Dispo. Wenn ich weiß, was ich am Tag abzuarbeiten habe, funktioniere ich einfach gut.
Ja.
Und Und so ein Kind gibt dir natürlich eine sehr klare Dispo vor. Mhm. Die ist natürlich am Anfang irgendwie sehr improvisiert, aber irgendwann hast du ja den Dreh raus und dann ist sie ja doch sehr gleich. Und diese kurzen Phasen, wenn das Kind mal schläft, das war bei Samuel wirklich sehr wenig, habe ich dann aber tatsächlich genutzt, um mal für mich zu sein. Mhm. Und ich glaube, das hätte ich nicht geschafft und ich wäre nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht die zwei Kinder gehabt hätte. Mhm. Also, weil klar, ich war da im Theater und ich habe da halt so herumgelebt und war halt natürlich immer auf der Suche nach Mr. Right. Ja. Aber ich war null bei mir. Null. Mhm. Und das muss ich sagen, das haben die Kinder schon sehr gemacht. Und ich weiß, ich hatte 43. Geburtstag vor fast 4 Jahren und bin aufgewacht und habe halt so geburtstagsnachgehorcht, wie es dir so geht. Was ist da so mit dir? Und da habe ich gesagt, boah, geil, das ist Zufriedenheit. So fühlt sich das an. Und das war wirklich ein toller Moment. Und insofern bin ich echt dankbar, wie es gelaufen ist.
Wie findet man denn mit so einem Arbeitsvolumen noch, also irgendwie einfach...
Einen zweiten Partner? Nein, was?
Ja, also, ja, tatsächlich, also ich finde das ja wirklich total... also ich finde es schon, Schauspielerei alleine ist schon ein Grund... entweder mit Schauspielern nur zu tun zu haben. Gut, oder,
das hatte
oder
ich ja 18 so. Jahre jetzt. Also ich war ja 18 Jahre mit einem Schauspieler verheiratet und wir haben 2 tolle Kinder und dann haben wir uns halt scheiden lassen und dann habe ich halt gedacht, scheiße, was machst du so mit 40 auf dem freien Markt? Das ist ja auch ein bisschen schwierig. Und dann habe ich Tinder entdeckt.
Ja.
Und ich habe Tinder 10 Tage gemacht und da lebe, beziehungsweise habe jetzt den tollsten Freund der Welt.
Ja, schön. Ich habe es jetzt auch.
Danke.
Ja, weil Tinder ist ja, ich finde das ja sehr gut, dass das, ich habe auch Freunde, die sich darüber getroffen haben und das, es gibt immer noch Leute, die das so doll ablehnen, weil sie sagen, da wollen die Leute ja nichts Ernstes. Und das stimmt ja auch. Also es ist ja auch wirklich viel...
Ich glaube, jeder findet auf Tinder das, was er von Tinder will. Also ich weiß tatsächlich nicht, ich glaube auch, dass es sich jetzt, seitdem ich das letzte Mal auf Tinder war, sehr verändert hat. Also das ist zumindest das, was ich höre, die noch auf Tinder sind. Und ich muss auch sagen, ich finde, etwas nach Aussehen zu beurteilen und nach 3-4 Sätzen, die da jemand geschrieben hat, ist so von der Sache her echt oberflächlich. Aber... ich muss schon sagen, dass wenn ich abends dann so im Bett lag und dann so gewischt habe und dann was angeklickt habe und plötzlich sagte einer, it's a match, das alleine war schon so aufregend, dass ich dachte, boah, wie toll ist das denn? Also albern, aber so ist es. Und klar, da war, es war, ja, das ist halt wie so eine Programmiersprache, die kannst du halt auch nicht sofort.
Ja.
Also das ist für Frauen auch, glaube ich, mühsamer als für Typen, weil du hast halt als Frau eine unglaubliche Konkurrenz in dieser Stadt. Und die Auswahl an Typen ist relativ begrenzt an coolen Typen. Also ich glaube, es gibt wesentlich mehr geile Frauen hier in der Stadt als geile Typen. Und von daher, also ich muss tatsächlich sagen, dass mein Christian mir keine weggeschnappt hat, von der war ja 3 Monate auf Tinder und hat sich wirklich mit sehr, sehr vielen getroffen und hatte eine mega gute Zeit. Da hatte ich einfach ein bisschen Glück, dass da vielleicht einfach, dass da vielleicht so eine kurze Pause war und dann bin ich da halt reingekommen irgendwie. Also ich habe mich halt wirklich nicht mit vielen getroffen. Ja. Also ich war ja nur 10 Tage drauf. Also von daher, das war wirklich Glück. Und ich habe 2-mal das Date verschoben, weil ich keine Zeit hatte wegen Arbeiten. Weil dann eben doch plötzlich der Kunde wollte, dass ich mit in die Mischung komme oder das andere war. Dann kam das Final-Material doch früher. Und ich musste, dann habe ich gesagt, ey, es tut mir wahnsinnig, ich muss schon wieder absagen. Und er hat gesagt, hätte ich noch einmal abgesagt, dann hätte er mich gelöscht.
Okay.
Und dann bin ich hingegangen.
Ja, sehr gut. Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, nach Aussehen zu bewerten, weil... Also natürlich ist es irgendwie seltsam, wenn man dann so drüber nachdenkt, aber das passiert doch permanent, wenn wir unterwegs
sind. Klar, wenn ich unterwegs bin, genau. Aber es ist halt so, es ist so ein bisschen, man selber möchte ja auch nicht weggewischt werden.
Nee, also, natürlich nicht. Aber ich meine, wenn man jetzt irgendwie gerade tanzen ist und so weiter und man schaut da sich so ein bisschen um.
Ja.
Also ich denke da selten über die Personalität oder Persönlichkeit von Leuten nach geil, die englische Dinge im Kopf gehabt.
Ja, immer. nein, das stimmt natürlich. Wobei ich sagen muss, verglichen mit meiner Disco-Zeit geht es beim Tanzen heutzutage herzlich wenig ums Vögeln.
Ja,
das ist total angenehm.
Ja.
Also mein Aha-Erlebnis war tatsächlich in der Ipse. da mhm. war ich zum ersten Mal und es war irgendwie draußen, es war total schön und dieser riesen Kronleuchter mhm. wippte da so auf und ab und ich musste aufs Klo und ich dachte, ach, dann stellst du dich an und ich hatte so unglaublich nette Gespräche mhm. in dieser Schlange mit den Frauen, die rund um mich waren. Ich so, ich muss das jetzt einfach mal sagen, ich habe früher nie mit Frauen im Club geredet, ja. Warum seid ihr alle so nett? Also das war wirklich krass und das gab es halt früher nicht. Da ging es nur darum, gehe ich nicht allein auf keinen Fall mhm. nach Hause, wer ist der Geilste, warum nimmt die mir den weg, warum guckt der nicht mich an? Weißt du, da ging, das ja. war, ich war so anders gepolt, mhm. also wo ich mir denke, das ist einfach heute sehr viel entspannter.
Ja.
Das finde ich schon sehr schön. Und man kann halt einfach quatschen.
Ja.
Das finde ich super.
Das finde ich auch. Also ich meine, ich hatte auch immer eine glückliche, ich bin irgendwie seit 7 Jahren ja mit meinem Freund zusammen mhm. und das heißt, seitdem ich ja dann auch da tanzen war, hatte ich aber auch nie den Druck, jetzt jemanden zu finden oder so. Aber ich schaue natürlich trotzdem so ein bisschen rum, ja. gibt es irgendwie, und oft sind es einfach so, ich schaue Leuten sehr, sehr gern beim Tanzen einfach
ja,
zu.
Ja, ich auch.
Und dann ist das Einzige, dass man mal hingeht und sagt, du hast eine tolle Ausstrahlung oder ja, irgendwie, du tanzt total
aber
schön.
Aber es ist immer positiv und ja, es hat genau. halt nicht dieses...
Ja, genau.
Also sei denn, du bist im Watergate. Im Watergate kann ich nicht sein, aber nee, das finde ich auch. Das finde ich auch.
Wenn alle Verpflichtungen jetzt eigentlich weg wären, was würdest du denn am liebsten machen?
Habe ich vorher im Lotto gewonnen? Habe ich genug Geld?
ja, du hättest das.
Okay, wenn ich tatsächlich alle Verpflichtungen los wäre und genug Geld hätte, dann würde ich mich in mein tolles neues Auto setzen, was ich vor 2 Jahren gekauft habe, wo ein Bett drin ist, würde meinen Freund einpacken und meinen Hund und würde mir Europa angucken.
Schön, eine Europareise
ja.
machen.
Ja, ja. Also ich habe so Bock, die Welt zu sehen. Also die europäische Welt, weil ich muss ja den Hund überall hin mitnehmen. Das würde ich tatsächlich machen, wenn mir morgen jemand sagen würde, hier hast du Geld, du musst gerade nicht mehr arbeiten. Dann würde ich das machen.
Das heißt, steht das so ein bisschen tatsächlich so Geld im Weg oder ist es auch dieses natürlich, einfach wahnsinnig gerne arbeiten oder wie ist
das? Nein, also? Das Geld steht natürlich im Wege, weil du ja. musst ja als Freiberufler das immer vorverdienen. Also du arbeitest ja. bis August für die Steuer und alles, was du nach August verdienst, darfst du selber behalten. Mhm. Jetzt kommen aber manchmal im August keine Jobs. Mhm. Weißt du, oder blöderweise hast du Kinder und willst Ferien machen im Juli und August und kannst dann da nicht arbeiten. Also es mhm. ist tatsächlich nicht planbar. Mhm. Also klar kann ich mir das einteilen und ich kann dann am Anfang des Jahres so viel arbeiten, wenn ich Glück habe und es kommt zu viel Arbeit und kann es irgendwie zurücklegen. Arbeitest du aber zu viel, beißt sich die Katze in den Schwanz, weil du musst wahnsinnig Vorsteuern zahlen. Also das Geld ja. bleibt nicht so bei dir. Ich bin auch kein guter Haushalter, muss man dazu sagen.
Ja.
Also es war immer mein Problem, ich kann mit Geld nicht besonders gut. Das ist ein Durchlaufposten. Also der bleibt nicht so gern bei mir. Insofern steht das Geld tatsächlich im Weg.
Ja.
Also ich lebe natürlich auch in einer viel zu großen Wohnung, die viel zu teuer ist und habe einfach Ausgaben.
Klar.
Und insofern muss ich im Lotto gewinnen.
Ja, aber das ist schön. Also meine Geschwister haben jetzt, also meine große Schwester plant das noch. Mein Bruder hat tatsächlich seine kleine Familie geschnappt, 2 kleine ja. Kinder. Und also bevor die Größere der Kleinen in die Schule kommt, haben sie gesagt, wir machen noch mal 3 Monate.
Geil.
Haben sich so einen alten ja. Bus geholt,
super.
Hatten so eine 2. Ebene drin, wo die ja. geschlafen konnten und haben dann mal so, aber nur Osteuropa geschafft, ja. weil 3 Monate ist ja dann ja. doch nicht so viel.
Ja.
Und das ist schon echt
Freunde schön. Von uns haben das jetzt auch gemacht, da hat er ein Sabbatical gemacht und hat gesagt, so, wir machen das jetzt einfach.
Ja.
Und das ist toll. Das ist richtig. Mein Freund war fast 3 Jahre auf Weltreise. Ja. Der hat sein ganzes Leben geändert und gesagt, so, jetzt ist hier der Cut, ich gehe auf Weltreise. Und das ist halt, wenn der erzählt, also wahrscheinlich träume ich jetzt dann auch so davon, weil ich habe schon so das Gefühl, wir reden da so viel drüber, ich war eh überall dabei. aber das ist tatsächlich was und das kommt wahrscheinlich einfach in der 2. Lebenshälfte, diese Endlichkeit und dieses, ich möchte das einfach nochmal gesehen haben. Und ich habe natürlich immer Urlaub gemacht, auch mit den Kindern habe ich natürlich Urlaub gemacht, aber ich habe das nicht wahrgenommen. Es war austauschbar. Es war egal, wo ich war. Hauptsache, da ist ein Strand, da ist ein Miniclub und ich kann die irgendwann mal loswerden. Also man muss es leider einfach auch mal so sagen, weil da ging es nur darum irgendwie, ey, ich brauche mal meine Ruhe. Ja. Ich kann es gerade nicht mehr. Und da ging es irgendwie nicht darum, wie sitzt die Kultur hier und wie ist das da? Und ich so, oh, wenn die Städte reisen, eine Kirche mit den Kindern, auf keinen Fall. Und das ist halt jetzt total anders natürlich.
Ja.
Also und ich verreise mittlerweile mit beiden Kindern so unglaublich gern in Städtereisen, weil du halt endlich mit denen was machen kannst. Nein, aber das ist schon was, wo ich halt sage, also ich weiß zum Beispiel, die Lofoten ist sowas, was ich so im Kopf habe. Ich möchte einfach da unbedingt hin. Das habe ich jetzt nicht so jetzt, weiß ich, meine Tochter war ein Jahr in Neuseeland. Das, also sie hat da so tolle Sachen gesehen, wo ich mir sage, 24 Stunden in einem Flugzeug, 30 Stunden, nein, das weiß ich nicht, ob ich das brauche. Also ich fliege halt einfach nicht so richtig gerne weit. Insofern ist für mich Europa einfach zu sehen total wichtig. Also ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne eben auch über Estland, Litauen, rüber nach Helsinki rüber und dann einfach die Skandinavien-Route runter. Das würde ich gerne machen. Das fände ich toll. Und ich glaube, Reisen ist halt wirklich das, was man sich als letztes gönnt. Also wo wird gespart? Am Urlaub.
Ja, also, na klar.
Das ist halt einfach so. Und mal gucken, mal gucken. Also es gibt ja Kolleginnen, und das habe ich immer total bewundert, weil ich halt dachte, krass, wie machen die das? Die wohnen tatsächlich woanders und texten halt dann nur und haben sich halt so mit dem Traum erfüllt, dass sie sagen, sie wollen halt im Winter nicht in Deutschland sein. Wobei mich der Winter jetzt nicht so stört. Also ich meine, klar, Regen, Dauerregen, finde ich auch scheiße, aber das ist schon okay. Also Hauptsache, wir haben halt wieder Jahreszeiten.
Ja.
Das fände ich halt schön. Aber nee, also das würde ich tatsächlich gerne machen. Also ich bin jetzt nicht so auf Häuser kaufen und ich muss das noch haben oder so, gar nicht.
Das verstehe ich. Wie gibt es denn irgendein ein Projekt, wo du sagen würdest, eigentlich, das ist doch, das trage ich schon so lange mit mir rum. Vielleicht gibt es das ja auch schon oder irgendeine Sache, die... Wo
tatsächlich hat mein Sohn mir das eingepflanzt. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das so mein Ding ist. Aber der sagt das schon ganz lange, dass er immer sagt, ich finde ja, du müsstest ein Buch schreiben. Und es ist tatsächlich so, dass ich im Urlaub eine Situation erlebt habe, die war so traumatisch, dass ich die niederschreiben musste, weil ich sie einfach loswerden wollte. Weil ich dachte, das ist so in mir, ich kann das jetzt nicht mehr, ich muss das aufschreiben. Und das habe ich auf Facebook gepostet und ich habe so viel Feedback davon gekriegt. Ich meine so, was, krass, ey, wie geht's weiter? Du musst es unbedingt weiterschreiben. Und meinte so, nee, jetzt sitze ich hier am Strand und alles ist wieder gut. da hat halt dann auch eine Freundin von meinem Sohn gesagt, ach Mann, ich möchte so gerne mehr von deiner Mama lesen. Ja, und ich habe natürlich so viele Geschichten in meinem Kopf. Vielleicht mache ich das mal.
Sind das dann ausgedachte Geschichten?
Oder nee, das sind tatsächlich alles Sachen, die ich erlebt habe. Ja. Ich erlebe wirklich krasse Sachen. Also eine Sache ist ausgedacht, die haben wir jetzt erlebt letztes Jahr. Die haben wir tatsächlich als Gruppe entsponnen. Da waren wir eingeladen zum Spätzle-Essen bei unserem Freund Jochen.
Ja.
Der ist da aus der Gegend und hat uns zum Spätzle-Essen eingeladen. Und ich habe vorher angerufen und habe gesagt, kann ich den Hund mitbringen? Ja, klar, kein Problem. Und Jochen hat so eine tolle große Küche und wir saßen da alle und wir kamen halt rein. Und dann haben wir uns alle ewig nicht gesehen und wir haben uns begrüßt und und es war ein Riesen-Hallo. Und dann gab es so einen kurzen Moment der Stille und plötzlich hörte man und ich so... Steht irgendwas am Boden? Der Hund frisst irgendwas. Und dann drehte sich Jochen nach hinten und meinte, ja, die hat ihren Kopf im Spätzleteig. Ich so, ah, nein. Und dann hebt Jochen den Topf so hoch und wer hat da total voll im Spätzleteig. Hat jemand ein Problem damit, dass der Hund seinen Kopf hier im Essen hatte? Und alle so, ach was, wird ja heiß gekocht. Nee, ist schon okay. Also es hätte auch voll nach hinten losgehen, ich hätte für alle Pizza holen müssen. Auf jeden Fall, so ist die Geburt des Spätzleprinzen gekommen. Also Jochen ist unser Spätzleprinz und erst dachte ich, ich würde ein Kinderbuch darüber schreiben. Mittlerweile bin ich davon abgekommen und es wird eine Erwachsenen-Therapiegruppe für sozusagen Hoheiten, die damit nicht klarkommen, dass sie Hoheiten sind.
Oh.
Also wie Mr. Hessen und so. das werde ich dann wohl schreiben. Also da habe ich schon mit angefangen und mal gucken. Mal gucken. Und das würde ich dann natürlich auch selber einlesen.
Ja, natürlich. Gelesen von der Autorin würde dann aber mal da stehen.
Und dann gehe ich auf Lesereise. Das fände ich toll.
Das ist auch echt schön.
Ich glaube schon. Also ich glaube schon. Also ich würde mich auch gerne zum Beispiel anbieten, für einen Autoren meiner Wahl, für die Lesereise zu machen.
Ja.
Weil viele Autoren haben ja ein bisschen Schwierigkeiten, ihre eigenen Texte zu lesen. Also, sie haben keine Schwierigkeiten, aber man kann nicht so richtig zuhören, wenn sie es lesen.
Doch, das haben sehr, sehr viele.
Also, und da habe ich auch schon überlegt, das könnte ich auch mal anbieten. Also wenn da jemand Bock drauf hätte.
Ja, meldet euch bei Nana.
Ja, genau.
Du hast ein Buch mitgebracht oder hast du einen Text mitgebracht?
Ich habe zwei Texte mitgebracht.
Ja.
Ja, ich habe zwei Texte mitgebracht, zwei Texte, die mich ausmachen. Also die sind jetzt nicht, weiß Gott, wie hochtrabend, weiß ich auch nicht, aber die machen mich als Mensch aus. Und ja, deshalb habe ich sie mitgebracht.
Das ist doch sehr
weil
schön.
Weil das so ein bisschen so mein Motto ist. Das muss ich jetzt lesen nach zwei Gläsern meines Lieblingscovers. Toll. Ich habe es extra groß gedruckt, weil ich dachte, es würde schon etwas schwierig werden. Nicht, dass die Brille nicht mit hätte, aber vielleicht geht's. Soll ich das einfach jetzt so machen?
Wenn du möchtest, du kannst noch was dazu sagen, aber ansonsten liest du einfach vor und das ist auch gut.
Ja, ich lese das einfach vor. Ein Lächeln kam mir entgegen, inmitten drängelnder Kunden. Ich wurde rot und verlegen. Dann war es plötzlich verschwunden. Ich zwängte mich durch die Menge, wollte es unbedingt finden. Doch dieses Menschengedränge ließ meine Hoffnung schnell schwinden. Mir blieb nur das Lächeln im Sinn, machte mich glücklich und heiter. Drum schick ich es überall hin.
Hm. Von wem ist das?
Das weiß ich nicht, das habe ich aus dem Internet
geschickt. Ja. Aber das ist sehr schön.
Ja, und das habe ich gelesen und dachte ich so, ja, das ist mein Motto. Mhm. Also ich bin ja Instagram-süchtig und da ist halt auch irgendwie, if you meet a person without a smile, give them yours. Mhm. Also das ist einfach ganz wichtig für mich. Ich hasse das, wenn jemand schlecht gelaunt ist. So, der miese Peter deshalb. Mhm. Wie immer lief der miese Peter mies gelaunt durch die Straßen. Alles ärgerte ihn. Das Wetter, das Grau der Häuser, die unfreundlichen Mienen der anderen. Da kam zufällig ein Lächeln vorbeigeflattert. Und da es gerade nichts Besseres zu tun hatte, hüpfte es dem Miesepeter mitten ins Gesicht und machte es sich dort gemütlich. Der hatte das aber in seiner ganzen Muffigkeit gar nicht gemerkt und ging mit schlechter Laune weiter. Als ihm nun andere Leute entgegenkamen, wurde er herzlich gegrüßt und alle schienen sich zu freuen, ihn zu sehen. Das verwunderte den Miesepeter sehr, und gegen seinen Willen fühlte er sich schon etwas besser. Immer mehr Leute winkten ihm lächelnd zu. An einem Blumenstand reichte man ihm eine Sonnenblume und wünschte ihm einen guten Tag. Irgendwie wirkten nun auch die Häuser viel weniger grau. Eigentlich sah der Marktplatz sogar sehr hübsch aus. Und der Himmel schien auch schon viel blauer zu sein. Und da war das nicht sogar die Sonne? Als der miese Peter nach Hause kam und seine Jacke auszog, sah er sich selbst im Dielenspiegel lächeln. Und das fühlte sich richtig gut an. Ja, ich finde, es gibt zu viele miese Peter in der Welt. Punkt.
Punkt. Schluss. Schön. Sehr schön. Das beschreibt dich am besten.
Ja, würde ich sagen. Also auch wenn es meine Fröhlichkeit manchmal sehr nervig ist. Zum Beispiel bei Alles steht Kopf. Ich kann deine fröhliche Stimme nicht mehr hören. Wieso bist du so? Ich so, ich weiß es selbst
nicht. Oh, dann. Nein. Danke dir, dass du gekommen bist.
Ich danke dir für die Einladung.
Ach, das war so schön.
Ja, das war cool.
Das ist
wie gut, dass die Stimme mir schon alles erzählt hat.
Ja.
Ich so, was ist das, ein Podcast? Ich weiß nicht.
Da bist du ja auch schon mal, bist du schon mal drin vorgekommen, auch bei ihr.
Das war Nana Spier und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen in dir der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Und das nächste Mal ist mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.